Profil Podcast.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast vom Profil. Mein Name ist Philipp Dohle und ich begrüße heute im Podcast-Studio Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva.
Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und Clemens Neuhold aus der Innenpolitik. Hallo Clemens.
Hallo und schönen guten Tag.
Liebe Eva, lieber Clemens, Andreas Babler ist jetzt ja rund 100 Tage SPÖ-Chef, ist der ehemalige Bürgermeister von Traiskirchen, jetzt eigentlich nach 100 Tagen, das war früher immer so, das war so ein bisschen die Schonfrist, die man Politikerinnen, Politikern im neuen Amt und Würden zugestanden hat. Ist Babler jetzt angekommen in seiner neuen Rolle?
Also Schonfrist hatte er von Anfang an keine, dieses Los teilt aber mit vielen anderen Politikerinnen und Politikern, diese Schonfrist gibt es eigentlich nicht mehr. Er ist schon im neuen Amt angekommen, allerdings gibt es nicht so etwas wie einen Babler-Effekt. Man hat es in den Umfragen gesehen, auch in der letzten großen Profilumfrage, die wir jetzt am Wochenende veröffentlicht haben. Da liegt die SPÖ auf dem enttäuschenden, aus ihrer Sicht, dritten Platz und vom Anspruch auf das Kanzleramt kann überhaupt gar keine Rede sein. Also man merkt überhaupt nicht, dass es einen Bergaufschwung gibt, einen quasi Hochzieheffekt, wo die SPÖ auch nur ansatzweise um Platz 1 mitkämpfen könnte, den sieht man im Moment überhaupt nicht.
Ich würde das ähnlich sehen. Diese 21%, die gemahnen an die Ex-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Also in diesem Feld hat sie sich so den letzten Monaten und Jahren bewegt. Und dass er so gar nicht zündet und so gar nicht in die Breite wirkt, muss schon für einen Anhänger der Partei schon sehr enttäuschend sein. Man muss da nicht zur absoluten Babler-Fangemeinde gehören, die gibt es natürlich auch, aber wenn man sich da wirklich den Reiz des Neuen erhofft hat und auch einen Effekt, dass er einfach mit seiner sehr hemdsärmeligen, sehr direkten Art und sehr einer Art, die eigentlich bei dem viel zitierten einfachen Leuten gut ankommen sollte. Und dann ist genau eine Zeit, wo einfach die einfachen Leute es schwerer haben durch diverse Krisen, Teuerungen. Und dann zieht genau dieser Typus, den man eigentlich sich wünschen könnte für seine Zeit, zieht dann gerade nicht. Also das muss schon sehr viel Kopf zerbrechen bei den Strateginnen und Strategen der Partei auslösen.
Ich denke, man merkt da ein paar Dinge. Erstens ist die SPÖ ja nach wie vor weniger eine Partei als ein heillos zerstrittener Haufen. Also die bekannten Querschüsse aus dem Burgenland, teils auch aus Tirol kommen, wie er überhaupt mit seinen Themen auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Das Zweite, was glaube ich schon gelungen ist, dass ein bisschen mehr über Themen diskutiert wird, zum Beispiel über die berühmte 32-Stunden-Woche, aber sobald über Inhalte diskutiert wird, löst das auch Widerspruch aus. Und das Dritte ist, dass er selbst zwar, wie du gesagt hast, Clemens, sehr authentisch rüberkommt, durchaus hemdsärmelig, durchaus auch auf Augenhöhe, dass aber seine Antworten teils schon sehr ohne Punkt und Beistrich sind und da schwer eine klare Botschaft daraus zu destillieren ist. Mhm.
Jetzt habe ich ja die aktuelle Sonntagsfrage schon angesprochen, 21% für die SPÖ. Die FPÖ, die andere große Oppositionspartei, zieht davon, ist auf Platz 1 ganz klar. Jetzt hat die SPÖ nur einen Prozentpunkt dazu gewonnen im Vergleich zum Juni. Das war die letzte Sonntagsfrage vor dem Sommer. Da war Babler gerade einmal ein oder zwei Wochen in Amt und Würden. Kann das vielleicht auch sein, dass jetzt hatten wir ja das erste Sommerloch auch irgendwie, dass das auch ein bisschen dran schuld ist, dass die Themen gar nicht so angekommen sind?
Ich würde eher sagen, dass die FPÖ halt wieder mal ihr Monopol auf Protest sehr gut ausspielt und die SPÖ das nicht so gut kann. Sie hat sich mit Babler ganz klar auf diese Protestseite gestellt. Sie macht Klassenkampf. Das ist durchaus nachvollziehbar strategisch. Aber dieser Klassenkampf geht weniger auf und lässt sich weniger in die Breite, in einen breiteren Zuspruch ermessen, als das bei der FPÖ der Fall ist.
Ja, die FPÖ ist schon ein Phänomen. Sie sitzt in einzelnen Landesregierungen. Sie war auch immer wieder Regierungspartei, ist da bekanntlich jeweils hochkant gescheitert. Dessen ungeachtet gelingt es ihr aber gegen das unter Anführungszeichen System, gegen die wieder Anführungszeichen Eliten zu protestieren. Und all die Stimmen der Unzufriedenen, die Sorgen haben, die verzweifelt sind, die auch zornig sind über Teuerung, Krieg, Corona etc. bei sich zu sammeln, sie ist quasi so eine Zornsammelstelle, während die eigentlich größte Oppositionspartei, die SPÖ, von diesem Unmut so gut wie gar nicht lukrieren kann. Und da fällt ihr wohl auch ein bisschen auf den Kopf, dass die SPÖ als Regierungspartei angesehen wird, obwohl sie auf Bundesebene schon seit dem Jahr 2017 in Opposition ist.
Ihr sprecht das eh an, also die Unzufriedenheit mit der Regierung war ja fast noch nie so groß, wie es jetzt ist. Auch in der aktuellen Profilumfrage kann man das nachlesen. Also 72% sind unzufrieden und die SPÖ kann nicht davon profitieren, sondern nur Herbert Kickl.
Ja, und das ist wohl auch, man sieht ja das auch in anderen Monitorings, im Demokratie-Monitoring, wo einfach der Verlust des Vertrauens in die Regierungen passiert. Man hat das auch gesehen bei der Serie der Landtagswahlen, wo Landeshauptleute, egal ob sie jetzt der ÖVP angehören, wie Johanna Mikl-Leitner, oder der SPÖ, wie Peter Kaiser, gnadenlos abgestraft werden, und wo Protestparteien, in Salzburg waren es die Kommunisten, anderswo waren es die Freiheitlichen, einfach Stimmen gewinnen können. Und das zeigt schon einen ganz starken Zug, man wählt den Protest.
Pablo steckt in einem strategischen Dilemma. Einerseits muss er von seinem Typus her und von der Gemengenlage wirklich voll angreifen. Dabei überspitzt er aber teilweise maßlos und beschürt diese Verdrossenheit noch, wenn er zum Beispiel sagt, die Regierung lässt die Menschen komplett allein. Also die sind quasi arme Menschen, denen nicht geholfen wird, die sich nichts mehr leisten können. Und es ist halt so, dass die Fakten zum Beispiel auch zeigen, dass 46 Milliarden schon mittlerweile in die Hand genommen wurden, um Teuerung auszugleichen. Die Kaufkraft ist fast gleich gegeben. Es gibt hohe Lohnabschlüsse. Das heißt, die Realität ist dann, weicht ziemlich ab von der Bablerschen Erzählung. Aber andererseits, im Zweifelsfall würde ich auch eher auf dieser Erzählung bleiben, weil das kann er. Dadurch wirkt er auch authentischer als zum Beispiel Randy Wagner, die nie ein Profil aufgebaut hat. Er arbeitet an seinem Profil. Das Profil ist klar. Es wurde sogar, zum Teil ging es dann, hat es ihm so ein Label des Marxisten auch eingebracht, weil sich da natürlich die Gegner drauf versteifen. Aber das kann er, da hat er seine Fangemeinde, da hat er den Rückhalt von vor allem jungen, sehr motivierten Genossinnen und Genossen. Wie er von der Position jetzt dann eher in die Kanzlertauglichkeit reinkommt, also da reinkommen möchte, überhaupt in die Möglichkeit, nach der nächsten Wahl den Anspruch auch zu erheben, das wird eine ganz interessante Frage in der Entwicklung.
Das passt eh ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil es gab jetzt, Babler war ja der erste Gast beim Bürgerforum von Puls 4, quasi ein Stammtisch-Setting, in dem Babler aufgetreten ist und mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert hat, auch über seine Themen, die er versucht hat zu setzen. Kann man schon sagen, wo seine Themen jetzt ankommen?
Ich finde, das war ein ganz guter Test, weil es gleichzeitig seine Stärken und seine Schwächen beleuchtet hat. Die Stärken sind, er wirkt authentisch, er wirkt hemdsärmlich, er war auch schnell mit den Menschen per Du und kann durchaus auf Augenhöhe kommunizieren. Also man nimmt ihm ab, auch die eigene Herkunft aus einer Arbeiterfamilie, soweit zu den Stärken. Die Schwächen sind seine Antworten, da gerät er teils gnadenlos ins Schwurbeln und es ist sehr schwer herauszufinden, was er denn eigentlich sagen will. Also man hätte das früher so gesagt, man muss jede Forderung auf einen Satz verdichten können. So kurz will ich es dann nicht zwingend als Regel aufstellen, aber es ist manchmal schwer, unter all dem Geplaudere herauszufinden, was eigentlich die Botschaft ist.
Ich möchte noch eins anknüpfen, was du relativ früh gesagt hast, die Zerstrittenheit der Partei, die hat sich nie verändert. also Hans-Peter Doskozil, ich hätte darauf gewettet, dass er sich zumindest ein halbes Jahr Zeit lässt mit Querschüssen. Er hat, glaube ich, nach einem Monat schon das erste Interview in Corona News und so weiter in die Hand genommen, zum Anlass genommen, wirklich wieder querzuschießen, ersetzt Themen. Und je unklarer Babler hier mit den Botschaften und den Positionen ist, desto mehr Spielraum bietet das natürlich auch innerparteilich, ihn wieder anzugreifen. Das heißt, da wäre umso eine größere Klarheit gefragt. Das heißt, bis zum nächsten Parteitag im November wird es wahrscheinlich Ziel sein müssen, hier mehr Klarheit reinzubringen noch und auch dadurch auch mehr inhaltliche zumindest Geschlossenheit in der Partei zu sorgen.
Macht Babler jetzt eigentlich populistische Politik?
Ja, wie man es nimmt. Wenn man zum Beispiel die 32-Stunden-Woche hernimmt, dann könnte man generell sagen, das ist der Zug der Zeit. Die Arbeitszeit war mal bei 60, dann bei 48, dann bei 42, jetzt 38,5. Es kommt ein bisschen zur Unzeit. Er hat das natürlich in einer Zeit gefordert, wo er einfach SPÖ-Chef werden wollte und war dann selber überrascht, dass es wurde und will diese Forderung jetzt nicht fallen lassen. Er hat die Gewerkschaft auf seiner Seite, er hat die Arbeiterkammer auf seiner Seite. Schwierig ist es natürlich, wenn er dann Richtung nächster Wahl das im Detail dann erklären will, wie das gehen soll. Und deswegen verschiebt er die Forderung ja jetzt schon auf einen mittelfristigen Zeitraum. Umso mehr braucht es dann weitere Antworten, wie es früher machen wird. Also im Vergleich dazu fand ich das Modell von Randy Wagner mit 35 Stunden fast pragmatischer. Sorgt aber für mehr Diskussionen mit den 32 Stunden.
Er hat ein anderes Thema, dass in Österreich die Vermögensbesteuerung total niedrig ist und die Steuern auf Arbeit viel zu hoch sind. Das sagen ja auch Organisationen wie die OECD. Das jetzt als Populismus zu bezeichnen oder der OECD-Populismus zu unterstellen, schwierig. Was er aber zweifelsfrei tut, er versucht die SPÖ kantiger, inhaltlicher, auch linker, wenn das auch immer ein bisschen schwierig ist, was rechts und links ist, zu definieren. Und das sorgt natürlich für Widerspruch. Man hat unter Randy Wagner zu Recht, und viele Parteiinsider haben das kritisiert, dass die SPÖ schwammig ist. Das hat doch gestimmt. Der Vorteil daran ist, wenn man schwammig ist, erntet man keinen Widerspruch. Jetzt gibt's Widerspruch. Jetzt diskutiert die SPÖ, wo soll sie sich positionieren. Und das ist gerade bei einer Partei, die diese total wichtige Diskussion jetzt 10 Jahre versäumt hat, auch mit öffentlichen Debatten, mit teils auch Widerspruch verbunden. Und in dem Prozess ist die SPÖ gerade drinnen.
Es wird jetzt ja immer wieder auch über vorgezogene Neuwahlen im März spekuliert. Regulärer Termin wäre ja Herbst 2024. Babler stellt ja auch den Kanzleranspruch. Hätte er in einer Koalition irgendwie Chancen, auch Kanzler zu werden aus heutiger Sicht?
Derzeit ist er quasi meilenweit von Platz 1 entfernt. Das kann sich ändern. Ich glaube, Stand heute, 20. September, nicht, dass es zu Neuwahlen im März kommen wird. Das kann sich aber natürlich ändern. Aber er ist sehr weit weg und es schaut im Moment danach aus, dass quasi der erste Platz für die FPÖ belegt ist. Auch das kann sich aber noch ändern. Jetzt niemand von uns weiß, nicht nur nicht wann die nächsten Nationalratswahlen sind, sondern welche Parteien da kandidieren. Wenn ein Dominik Lazny kandidiert, wenn eine KPÖ kandidiert, wenn ein Tassilo Valentin kandidiert, wenn sonst eine neue Partei kandidiert, dann mischt sich das wieder auf. Man hat das bei allen gesehen. Es saugt einfach Protest ab. Also das muss man immer dazu sagen, diese Umfragen sind Momentaufnahmen. Und auch bei der ÖVP ist es, die derzeit quasi fix auf dem zweiten Platz zu liegen scheint, wo der Abstand zu Herbert Kickl groß zu sein scheint. Auch da ist natürlich möglich, dass sich das in alle möglichen Richtungen entwickelt. Also wie gesagt, das sind jetzt einmal Momentaufnahmen.
Und es hängt natürlich von dem Umfeld ab, nicht zuletzt wirtschaftlich, in dem dann gewählt wird. Die Inflation kann dann natürlich runtergehen, aber dann weiß man nicht, wie sich die Wirtschaft entwickelt, weil wir wissen, dass nach einer Inflationsphase immer auch wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Die können dann auch gravierend sein. Da geht es dann um Steuergeld, da geht es dann steuerliche Veränderungen, Steuersenkungen, Einsparungen und so weiter. Der Gürtel muss vielleicht enger geschnallt werden. Also da ordnet sich dann auch wieder alles ein bisschen neu, weil vielleicht auch die FPÖ weniger Angriffsflächen hat und generell wieder der Ruf nach einer geordneteren Politik da ist. Also wie sich das dann alles aufstellt. Ich persönlich glaube ich eine große Koalition aus ÖVP und SPÖ wieder nach den nächsten Wahlen, aber jetzt werden wir bald in die Wahlspekulationen und Wetten gehen dann. Aber wie sich das neue, das kann man überhaupt nicht vorhersehen, vor allem wie die FPÖ, mit welchen FPÖ die Skandalen vielleicht auch eine FPÖ noch bis dahin potenziell aufwarten kann. Ich rechne auch mit einem regulären Wahltermin im Herbst 2024 und bis dahin kann sich noch alles verschieben.
Nur ein Satz dazu, allein wie sich das Migrationsthema bis dahin entwickeln wird. Wir haben jetzt alle die Bilder aus Lampedusa gesehen. Es sprechen verschiedene Expertinnen und Experten davon, dass da eine Migrationswelle anrollt, die vielleicht sogar größer ist als im Jahr 2015. Das ist ein Thema, mit dem die SPÖ traditionell große Probleme hat, das eher traditionell der FPÖ nutzt. Auch das kann die Vorzeichen wieder deutlich ändern.
Nur eine schnelle Abschlussfrage für den heutigen Podcast von mir. Wir zeichnen ja Mittwoch auf. Die SPÖ bringt heute einen Misstrauensantrag gegen die ganze Regierung ein, auch wegen der Teuerung. Auch das kommende Profil, das am kommenden Wochenende erscheint, wird sich dem Thema widmen. Was können wir da schon verraten?
Ja, es sind die Vorzeichen für den Herbst sehr düster. Es stehen kommende Woche die Lohnrunden an, die immer zu so einem Kampf hochgejazzt werden. Diesmal ist es aber wirklich ernst, weil die Balance zwischen den berechtigten Forderungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, all die Teuerungsbelastungen ausgeglichen zu bekommen und der Sorge der Unternehmen, dass man da in eine Rezession hineinrutscht, wirklich ernst zu nehmen sind. Also das wird nicht ganz leicht und dieser Frage widmet sich unter anderem das nächste Profil.
Liebe Eva, lieber Clemens, vielen Dank für diesen Einblick und für eure Analyse. Und der nächste Profil Innenpolitik-Podcast findet kommenden Mittwoch statt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Mehr zum Thema auf Profil.at.